Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute verschlägt es uns in die Schweiz und zwar zu Angela. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Tim.
Freut mich, dass du da bist. Wie wäre es, wenn wir auch direkt mal mit dir starten? Du kommst aus der Schweiz, bist auch Finanzbloggerin und Podcasterin. Insofern kein ganz ungewohntes Terrain von dir, aber für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, magst du ein paar Worte zu dir sagen.
Ja, mega gerne. Also mein Name ist Angela Migin, ich bin 36 Jahre alt und komme aus Luzern, das ist in der Mitte der Schweiz. Ich habe 2020 meinen Blog und Insta-Account missfinance.ch gestartet und seit bald 3 Jahren, also noch nicht ganz so lange wie du, habe ich den Podcast Money Matters, wo es um alles rund um Geld geht, aber halt auf Schweizerdeutsch, deswegen ist das jetzt ein wenig schlechte Werbung, aber wo ich zu meinem Hintergrund vielleicht ein wenig mit ExpertInnen, mehrheitlich Frauen, Männer sind auch willkommen, aber wir haben doch sehr viele auch Frauen in der Finanzbranche, die ich kennenlernen durfte, die als ExpertInnen zur Verfügung stehen und ihr Wissen teilen, weil ich selbst komme eigentlich nicht aus der Finanzbranche.
Okay, sehr gut. Da springen wir dann auf jeden Fall nochmal rein und sprechen auch insbesondere über die Spezifikationen des Schweizer Finanzmarktes. Vielleicht jetzt erstmal an den Anfang von deiner Geschichte gesprungen. Wie bist du denn überhaupt zum Thema Finanzen und Investieren allgemein gekommen?
Eigentlich wurde mir ganz klassisch, in der Schweiz gibt es so eine Lebensversicherung, die hat mit der Altersvorsorge zu tun und die ist steuerbegünstigt. Und die kann man einzahlen eigentlich ab 18 Jahren. Und da ich eine Berufsausbildung gemacht habe, hatte ich relativ früh Geld und habe das auch schön brav gemacht. Das lag aber halt einfach auf dem Sparkonto. Und irgendwann wusste ich, ja gut, mit Inflation und so verliert das an Kaufkraft, das ist nicht so eine clevere Lösung. Ich habe jetzt aber auch keine Lust und keine Zeit für und Risiko will ich schon gar keins. Und dann ist das so der Klassiker in der Schweiz, dass man dann irgendeinen Berater hat, der ein Freund von einem Freund irgendwie ist. Und da wurde mir eine Versicherungslösung für das Ganze verkauft und die war halt irgendwie mit 3,24 ohne Familie, ohne Haus, ohne irgendwas, dass es abzusichern gäbe, nicht wirklich gut. Und das habe ich dann erst ein paar Jahre später bemerkt, als ich mein Pensum reduzieren wollte und deswegen nicht mehr den Maximalbetrag einbezahlen konnte. Und habe ich irgendwie festgestellt, irgendwas ist hier komisch, die Gebühren, irgendwas passt da nicht. Und da ich aber wirklich eher der Buchstaben- als der Zahlenmensch bin, war das für mich ziemlich abstrakt und hat eine Weile gedauert, bis ich mich da wirklich zurechtfinden konnte. Und habe dann am Schluss mich aus dieser Versicherungslösung rausgekauft und habe dabei 6.000 Franken verloren. Das sind über 6.000 Euro jetzt, glaube ich, beim aktuellen Umrechnungskurs. Genau.
Und, ja, das tut natürlich weh.
Es tut weh. Rückblickend kann man es wirklich als Lehrgeld auch sehen, weil es halt dann der Startschuss dafür war, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann diese Verantwortung nicht jemand anderem abgeben und den einfachen Weg raus quasi wählen, sondern ich muss mich da mal damit befassen. Und als ich das getan habe, habe ich halt gemerkt, dass das in der Schweiz sehr viele, gerade Frauen, nicht tun. Und das war halt eigentlich so wirklich der Grundstein für meine ganze jetzige Arbeit und für meine Investorinnenkarriere.
Das Thema Frauen, das ist insbesondere auch ein bisschen interessant. Da können wir später auch nochmal drüber sprechen, weil ich finde es auch immer recht schwierig, tatsächlich Frauen als Gästin für den Podcast zu gewinnen. Die sagen nämlich interessanterweise auch eher ab als Männer, was natürlich dazu führt, dass ich hier auch leider weniger Erfolgsbeispiele vorstellen kann. Umso mehr freut es mich natürlich, dass du heute da bist. Und dann interessiert mich natürlich, wie du dann den Weg weitergegangen bist und wie du dich nach deiner Aufschlauung sozusagen dann in die Finanzwelt gewandt hast.
Also man muss dazu sagen, es war wirklich nicht so, dass das Thema jetzt gleich von Anfang an für mich mega zugänglich war. Ich habe wirklich immer während Joggen Podcasts gehört, weil ich wusste, ich habe meine Hände nicht frei, ich kann dann nicht umschalten. Also es war am Anfang ein wenig eine Zwangssache. Ja, und dann, nachdem ich ein gewisses Grundwissen hatte, fand ich es dann schon immer spannender, aber es hat wirklich zuerst einen Moment gedauert und ich bin dann eingestiegen, glaube so ganz klassisch, habe mir dann doch Aktien irgendwie, fand ich das zugänglicher und habe eigentlich dann mehr Aktien gekauft als ETFs, obwohl ich wusste, es gibt ETFs und was die machen, aber irgendwie war die Faszination für einzelne Aktien doch ein wenig größer und habe dann halt auch dort noch ein wenig Lehrgeld bezahlt, dass eigentlich Einzelaktien für mich nicht die lukrativere Variante sind und habe dann die letzten Jahre jetzt eigentlich vor allem in ETFs investiert.
Ja, das wäre direkt meine Anschlussfrage gewesen. Sprich, du bist jetzt hauptsächlich in ETFs aufgestellt oder wie setzt sich dein Gesamtportfolio zusammen und hast du da eventuell auch noch andere Assetklassen mit so über den Daumen mal gerechnet?
Ich habe wirklich einen großen Teil in ETFs, ich würde sagen so 65% inzwischen und das ist auch das, was ich am meisten ausbaue. Also so die letzten 2 Jahre habe ich wirklich praktisch keine Einzelaktien mehr dazugeholt. Ich habe aber definitiv noch welche im Depot, die dürfen auch bleiben. Sie werden aber tendenziell eher abgebaut als aufgebaut. Bei den Einzelaktien sind es internationale Titel, aber auch ein starker Fokus auf die Schweiz. Wir kommen sicher noch zu den Besonderheiten der Schweiz, genau, aber dort vor allem um den Schweizer Frankenanteil im Depot zu stärken und gerade bei den SMI-Titeln fand ich es doch recht zugänglich, die selber zu analysieren und es gab auch im SMI doch einige Unternehmen, die ich definitiv nicht im Depot wollte und deswegen habe ich mich dort für die einzelnen Aktien entschieden. Und zusätzlich habe ich noch Kryptos, das ist ungefähr so 5%. Jetzt muss ich schauen, dass ich beim Rechnen dann auf 100% komme. Das wäre so der Klassiker, wenn ich das nicht schaffe. Genau. Und ich habe noch zusätzlich so als ein wenig speziellere Anlageklasse Sachanlagen per App, wo ich da in Anteile investiere.
Ah, sehr das, cool. Ja. Über welche Plattform machst du das?
Splint Invest.
Ah ja, die hatten wir tatsächlich auch schon mal hier im Podcast zu Gast.
Sehr cool.
Alte Freunde, Grüße gehen raus an dieser Stelle.
Genau. Ja, Schweizer App, genau. Ja, das mache ich noch. Und was natürlich in der Schweiz auch noch ist, diese Säule 3a, die Bestandteil der privaten Altersvorsorge ist, also die freiwillig ist, die ist auch investiert. Das mache ich monatlich. Da kann man pro Jahr rund 7.000 Franken einbezahlen, wenn man angestellt ist. Und das ist wie bei den meisten bei mir auch ein großer Teil jeden Monat, der automatisch investiert wird.
Perfekt. Ja, dann vielleicht einmal erstmal zu den Aktien gefragt. SMI hast du schon erwähnt, das ist der Schweizer Index, nicht wahr? Mhm. Wie pickst du da und inwiefern ist dir da der Anteil, sag ich mal, an Schweizer Frankenunternehmen wichtig?
Ja, zuerst ist vielleicht manchmal, muss man sagen, noch etwas trügerisch mit dem Schweizer Franken, weil die Unternehmen machen ja den Großteil des Umsatzes nicht in Schweizer Franken. Trotzdem waren in der Vergangenheit die Schweizer Unternehmen sehr stabil, vielleicht wirklich so ein wenig wie die Schweiz, etwas träge. Es geht nicht mega krass hoch, aber auch nicht mega krass runter. Also eine gute Stabilisierung des Depots und die ganze Währungsgeschichte übernimmt dann natürlich ein CFO, der das ganze Hedging und der die ganze Dinge machen muss, so oder so, weil das Reporting ja in Schweizer Franken stattfindet. Also das ist eigentlich für mich dann schon noch interessant und war der Grund, warum ich das möchte und halt auch, weil der Schweizer Franken in der Vergangenheit immer sehr stark war. Ich meine, ich kann mich an die Zeiten erinnern, wo ich für einen Franken wo ich für einen Euro einen Franken 70 bezahlen musste. Das ist ja inzwischen eher umgekehrt bald. Und das ist halt schon etwas, das im Depot in der Schweiz unbedingt beachtet werden sollte, meiner Meinung nach. Und dann umfasst der SMI halt nur 20 Unternehmen und davon sind viele Banken und Versicherungen, die ich jetzt von der Branche her okay finde, aber mir kein wahnsinniges Wachstum oder keine Kursraketen erwarte. Dann ist noch Nestle, die sehr umstritten sind. Also ich würde sagen, da war auch ein wenig Ausschlussverfahren dabei, mit welchen ich mich dann wirklich genauer befasse.
Okay. Aber da bist du dann auf langfristige Dividendenzahler gegangen oder irgendwie Qualitäts- oder ist es dir egal, ob die jetzt, sag ich mal, Dividende zahlen oder nicht? Was waren so deine Kriterien?
Meine Kriterien sind eigentlich wirklich die Langfristigkeit, also dass ich ein Wachstum sehe, dass das Unternehmen ein stabiles Businessmodell hat. Dividenden finde ich nice to have, aber weil wir ja in der Schweiz auf Kursgewinne keine Steuern bezahlen, aber auf Dividenden schon, ist meine Strategie eigentlich nicht sehr stark auf Dividenden ausgelegt. Und ich brauche im Moment den Cashflow auch nicht und reinvestieren, also grundsätzlich investieren ist in der Schweiz von den Gebühren her immer noch deutlich teurer als in Deutschland, also auch alle Reinvestitionen kosten Geld. Von dem her war jetzt wie so die Dividende nicht so der Antreiber, es war wirklich eher so die Aussichten und auch in welchem Bereich das Unternehmen tätig ist, wie ich da die, ja, halt wirklich die Aussichten, die Prognose sehe.
Verstehe. Ja, das macht natürlich einen großen Unterschied, wenn man die Aktien nicht besteuern muss, also die, die Kursgewinne, dann ist das ja doch ein relativer Unterschied, weil Dividenden, ja, die 35% Abgeltungssteuer, die merkt man ja auch in Deutschland, wenn man Schweizer Aktien kauft, das haut schon rein.
Ja, und das Ding ist halt, also wir bekommen die ja wieder zurück, wenn wir in der Steuererklärung die im Vermögen angeben, bekommen wir, also dann bezahlen wir einfach Vermögenssteuer, dass wir die Aktien haben und Einkommensteuer auf die Dividende, aber wir bekommen die 35% eigentlich dann wieder zurück. Aber trotzdem, also teilweise halt, aber nicht den ganzen Betrag, aber immerhin mehr als ihr, glaube ich. Aber halt, dass die Kursgewinne komplett steuerfrei sind, das ist schon sehr cool, ja.
Ja, wir können uns die auf 15% anrechnen lassen, auf die deutsche Steuer, also auf die deutschen 25%. Und den darüber hinaus Betrag, also die übrigen 20%, die müssen wir uns tatsächlich manuell beim Schweizer Finanzamt zurückholen. Das geht in der Schweiz sogar noch vergleichsweise gut. Also es ist auch ein bisschen mit Aufwand verbunden, aber dauert jetzt nicht 300 Jahre wie in Spanien oder Italien.
Da bin ich froh, das zu hören, ja.
Aber natürlich wäre das schön, wenn man das zumindest EU-weit mal vereinheitlichen könnten. Aber dafür reicht dann die Integration hier leider auch nicht.
Nee, und da machen wir ja dann sowieso nicht mit. Also
genau, ja.
Keine Rolle. Ja.
Ja, wohl, im Finanzmarkt war ja die Schweiz ja auch lange drin, bis sie sich da ja zerstritten haben. Seitdem kann man ja auch als Deutscher keine Schweizer Aktien mehr an deutschen Börsen handeln. Es ist schon ein bisschen lächerlicher Kleinkrieg, da habe ich das Gefühl, zwischen den beiden Ländern.
Absolut, ja.
Genau, aber der größere Teil, das sind die ETFs und da würde mich natürlich interessieren, was für eine ETF-Strategie verfolgst du denn? Ist es einfach der MSCI World mit ein bisschen Emerging Markets oder hast du da eine andere Verteilung?
Ja, ein wenig, aber es geht schon stark in die 70-30-Richtung, wobei ich zusätzlich noch Schweizer Small- und Mid-Index habe, wo die kleinen und mittelgroßen Schweizer Unternehmen drin sind. Also auch dort ein Fokus auf die Schweiz zusätzlich. Diese drei ETFs bespare ich eigentlich regelmäßig. Also MSCI World, MSCI Emerging Markets und den SMIM heißt der. Und habe dann auch noch einen auf Schweizer Real Estate, den ich aber nicht regelmäßig bespare und habe noch dann zwei Themen-ETFs. Ich weiß, umstrittenes Thema, aber ich habe zwei im Depot. Der eine ist auf Wasser und der andere auf Gaming und E-Sports.
Und das sind einfach zwei Themen, wo du sagst, die werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich überdurchschnittlich profitieren und deswegen hast du die als Themen reingenommen?
Genau, das war meine Überlegung, dass ich diese zwei Sektoren nicht gut genug kenne selber, in dem Moment auch nicht das Gefühl hatte, dass ich mich da richtig tief reinfuchsen kann. Und so waren die ETFs dann eigentlich die Lösung für diese Sache.
Schweizer Real Estate hört sich ja auch ganz interessant an. Gibt es da viele Real Estate-Unternehmen oder ist der ETF auch sehr, sehr konzentriert und ist vor allem einfach was wieder, wo du sagst, du möchtest dich ein bisschen an der Schweizer Franken Lokalwirtschaft beteiligen und deswegen ist es eine ganz gute Ergänzung für dich persönlich.
Es hat vor allem damit zu tun, dass ich mir aktuell nicht vorstellen kann, selber in eine Immobilie zu halten oder gleich mehrere. Und in der Schweiz ist es ja auch von der Finanzierung her ziemlich schwierig. Du brauchst halt einfach extrem viel Startkapital, um Immobilien zu halten. Dann im ersten Moment lebst du wahrscheinlich mal drin. Dann ist sowieso ja eher die Lifestyle-Entscheidung. Und um Immobilien nicht komplett rauszulassen, war dann meine Überlegung gut. Den Schweizer Markt kenne ich am ehesten. Der ist verhältnismäßig halt einfach so stabil, dann investiere ich doch dort rein über einen ETF.
An dieser Stelle wird es wieder Zeit für einen kleinen Werbehinweis. Man kennt es, als Immobilieninvestor ist man ständig auf der Suche nach neuen Objekten, um den nächsten lukrativen Deal abzuschließen. Dabei sind insbesondere viele Immobilienplattformen nicht wirklich übersichtlich und es ist auch super anstrengend, ständig jede Plattform zu prüfen. Das nervt mich selber auch immer. Deswegen war ich auch immer mehr der Aktientyp. Jetzt gibt es aber zum Glück eine Abhilfe und zwar hilft hier unser heutiger Werbepartner Immometrica. Das ist eine Meta-Suchmaschine, die dir hilft, die Übersicht zu behalten und alle wichtigen Plattformen für dich automatisierbar durchsucht macht, sodass du dann benachrichtigt wirst, wenn passende Objekte für dich dabei sind. Zudem bietet Immometrica dir auch diverse Insights in Statistiken. So kannst du zum Beispiel die Preishistorie eines Objekts nachvollziehen oder auch wie lange das Objekt schon online ist, sodass du dann bei den Verhandlungen bessere Karten hast und so näher am Markt bist. Hast du dann ein passendes Objekt gefunden und gehst zur Bank, hilft dir auch dabei Immometrica, nämlich mit passenden Wertberichten und vielen weiteren Funktionen. Wenn du also richtig als Immobilieninvestor einsteigen willst, kommst du an Immometrica quasi gar nicht vorbei. Lege jetzt direkt los und klicke einfach auf den Link in den Shownotes investor-stories.de/Immometrica und nutze gerne den Gutscheincode InvestorStories, alles zusammen und groß geschrieben. Und damit kriegst du direkt 4 Wochen kostenlos Immometrica, um es zu testen und dich selber zu überzeugen. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Du hast eben schon die Kosten angesprochen, die in der Schweiz so ein bisschen höher sind. Magst du vielleicht generell mal einen Überblick geben, sowohl für die Schweizer unter uns, aber auch so für die Deutschen, dass man mal ein Gefühl bekommt, wie ist da so der Markt aufgeteilt, wie viel Auswahl hat man da so unter den Brokern und was macht es da eigentlich schlau, das Thema anzugehen?
Ja, es ist mega spannend, weil wir haben seit jetzt diesem Frühling kostenlose Sparpläne. Also wirklich ein Novum. Und es gibt natürlich auch nicht so wahnsinnig viele internationale Broker, die Schweizer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger überhaupt akzeptieren. Das heißt, man war immer etwas eingeschränkt in der Auswahl. Mega oft kommt die Frage, hey, kann ich nicht Trade Republic nutzen? Nee, können wir leider nicht. Es gibt aber inzwischen langsam wirklich Bewegung auf dem Markt. Das heißt, es gibt jetzt ungefähr 4 Anbieter, die kostenlose Sparpläne haben. Die Auswahl ist bei einigen sehr eingeschränkt, aber trotzdem ist natürlich cool, dass wir das jetzt können. Wir haben zwei Apps, wo die Preise für Trades auch mit kleinen Beträgen vernünftig sind, also wo man pauschal irgendwie 0,5% bezahlt oder so ein paar Franken. Vorher, also letztes Jahr noch, war es wirklich so, dass wenn ich für 2000 Franken eine Aktie kaufen wollte, habe ich so 30 Franken Gebühren bezahlt.
Ja, das merkt man dann schon, die Kostenquote. Mhm. Das ist ja in Deutschland deutlich geringer geworden über die letzten Jahre, war sowieso schon immer vergleichsweise wenig, weil wir halt auch einen hohen Wettbewerb hier haben mit diversen Brokern. Das muss man auch zu schätzen wissen, auch, sage ich mal, von den ganzen Börsen, die wir nämlich auch innerhalb von Deutschland haben. Das sorgt ja auch für ein sehr, sehr niedrige Börsengebühren, was ja auch dazu geführt hat, dass man auf EU-Ebene da Lobbyarbeit gemacht hat in den anderen Ländern, dass man doch dieses Payment-for-Order-Flow, also von dem Trade-Republic-Modell, doch möglichst einschränken solle, weil da die ganzen ausländischen Börsen außerhalb von Deutschland um ihre Marktanteile gefürchtet haben.
Ja, absolut. Und in der Schweiz ist wirklich ein wenig umgekehrt, beziehungsweise man muss da auch den Ball mal den Bürgerinnen und Bürgern zuschieben. Wir sind uns gewohnt, viel zu bezahlen. Wir bezahlen viel zu viel für Bankleistungen. Wir haben einen Preisüberwacher vom Bund offiziell. Der hat das schon öfters bemängelt, dass die Bankpreise und die Gebühren viel, viel stärker gestiegen sind als die Inflation. Aber wenn man die Leute fragt, hast du schon mal deine Bank gewechselt, sagen halt immer noch 50%, dass sie das noch nie gemacht haben. Und dann ist halt auch kein Druck da, dass die in die Gänge kommen müssten.
Wie ist denn eigentlich da die Bankstruktur? Also die älteren Leute in Deutschland sind ja in der Regel häufig so bei, oder die das, sag ich mal, von ihren Eltern nochmal so mitbekommen haben, bei Volks- und Raiffeisenbanken und Sparkassen. Ich weiß, in der Schweiz gibt es zum einen die Kantonalbanken und also natürlich als 2 große Banken ehemals Credit Suisse, jetzt aufgegangen in UBS. Führt das dazu, dass das so ein bisschen die Platzherrscher sind und dass man da ist und die vor allem teuer sind? Oder gibt es da auch andere Banken, die man jetzt von außen gar nicht so kennt?
Mhm, es gibt natürlich extrem viele Banken in der Schweiz. Das sind sicher die großen, die du erwähnt hast, die Kantonalbanken, die dann auch eine Staatsgarantie haben, also den Vorteil, dass man mehr als 100.000 Franken Einlegerschutz hat, was von vielen noch geschätzt wird. Und dann ja, UBS/Credit Suisse, Raiffeisen, also mit dem großen Filialnetz, sage ich jetzt mal, wirklich so diese Publikumsbanken, die bekannt sind, die werden von allen immer noch sehr stark genutzt. Sicher die ältere Generation, die auch dem Smartphone gegenüber kritisch ist, absolut. Es gibt gerade neue Zahlen, dass diese ganzen Neobanken zwar da sind, dass die Jungen die auch viel stärker nutzen, aber dass es nur, ich glaube, nicht mal 10% der Leute sind, die diese als Hauptbank nutzen. Also die Skepsis ist viel, viel höher als in anderen Ländern.
Wo die Schweiz aber hingegen so ein bisschen voraus ist, ist das Thema Altersvorsorgesystem. Da haben wir ja in Deutschland ein bisschen Nachholbedarf zum Beispiel. Ihr habt, du hast eben schon diese Säule 3 erwähnt. Vielleicht magst du noch so einen kleinen Überblick geben, wie das funktioniert und wie generell so ein bisschen die staatlich geförderte Altersvorsorge da aufgestellt ist.
Also es sind wirklich diese drei Säulen, die zwar auch Reformationen brauchen. Ich glaube, wie bei euch, vielleicht nicht ganz so auf diesem extremen Niveau. Was es halt bei uns schwierig macht, ist, dass jede Änderung vors Stimmvolk muss. Und wenn man dann davon spricht, das Rentenalter zu erhöhen oder so, dass es extrem schwierig ist, dass es eine Mehrheit findet in der Bevölkerung. Was wir haben, ist die erste Säule, das ist die AHV. Die beruht darauf, dass wir jetzt einbezahlen und dass das und dieser Betrag wird direkt an die aktuellen Rentnerinnen und Rentner ausbezahlt und das soll deren Existenzminimum decken. So zur Einordnung, das sind zwischen 1200 und 2450 Franken ungefähr monatlich und dieses Jahr gerade durchgekommen, wird eine 13. AHV-Rente geben. Also Reformen werden angenommen, wenn sie mehr Geld bedeuten. Und dann gibt es die zweite Säule, das ist die berufliche Vorsorge, die läuft über den Arbeitgeber. Dort ist man auch investiert, hat aber halt sehr begrenztes Mitspracherecht, würde ich jetzt mal so das formulieren, weil der Arbeitgeber wählt aus, welche Pensionskasse heißt das, bei welcher er sich anschließt oder ob er eine eigene hat. Und gleichzeitig gibt sehr starke Vorschriften, wie viel das dort investiert sein darf. Die Pensionskassen machen doch dann auch viel mit Immobilien, weil die so viel Kapital haben und auch doch viele Sicherheiten erfüllen müssen. Und dort bin ich je nach Umfang meines Lohns, meines Arbeitspensums halt mit einem gewissen Betrag angeschlossen. Für die meisten Schweizerinnen und Schweizer ist das der größte Betrag ihres Vermögens, weil das ist ein Kapitaldeckungsverfahren. Das heißt, dort spare ich wirklich für mich selbst. Und die, es gibt eine garantierte Mindestverzinsung und solche Dinge. Aber man hat dort halt nicht die 7%, wie man sie vielleicht an der Börse hätte. Und dann gibt es noch die dritte Säule. Die ist komplett freiwillig. Und aber die Säule 3a dann steuerbegünstigt. Und das sind diese 7.000 Franken, die ich erwähnt habe, die man jährlich einzahlen kann, wenn man will. Man kann auch nur einen Franken einbezahlen. Und bei der Steuererklärung kann man dann diesen Betrag vom Einkommen abziehen und hat somit einen Steuervorteil. Man muss dann schon noch Steuern drauf bezahlen, wenn man das Geld dann bezieht mit 65, aber zu einem reduzierten Satz. Und es wird so gesagt, dass diese drei Dinge zusammen eigentlich denn das Alter oder das möglich sein sollte, dass man leben kann. Die Grundidee war mal so 50 bis, also eigentlich sagen sie 60% aus der ersten und zweiten Säule und 20% solltest du selber ansparen in der dritten Säule, damit du auf 80% vom letzten Lohn kommst.
Kann man das auch früher schon nutzen oder muss man auch tatsächlich dann bis 65 warten bei der Säule, bei der dritten?
Es gibt Vorbezugsmöglichkeiten, aber nur für selbstbewohntes Wohneigentum, wenn du dich selbstständig machst oder wenn du außerhalb der EU, glaube ich, sogar wegziehst. Also es ist sehr eingeschränkt. Das Geld ist blockiert in dem Sinne.
Ja, weil es halt natürlich auch sehr für die Altersvorsorge gedacht ist. Genau. Dementsprechend würde ich die Frage auch mal auf dich erweitern. Mhm. Was ist denn dein persönliches Ziel eigentlich bei der Geldanlage?
Mhm. Mein Ziel ist es, ohne Wecker aufzustehen. Weil der Wecker der Inbegriff für mich ist davon, dass ich aus etwas rausgerissen werde, das ich eigentlich nicht ganz freiwillig tue. Es gibt natürlich die Ausnahmen, wo man irgendwie wandern geht oder Skifahren, um jetzt die Schweizer Klischees auch ein wenig zu erfüllen. Aber meistens ist es ja doch, weil man arbeiten musste oder arbeiten muss, Meetings hat, solche Dinge. Und deswegen dieses schrille Geräusch ist für mich der Inbegriff davon, dass man nicht frei ist. Also eigentlich in weniger Worten gesagt ist das Ziel Freiheit.
Ja, verstehe, sehr gut. Ja, und auf der Reise dahin, da läuft natürlich auch nicht immer alles gut, sondern man macht auch mal den einen oder anderen Fehler. Was würdest du sagen, war da vielleicht dein größter Fehler beim Investieren und was hast du daraus gelernt?
es ist mega lustig. Ich habe eigentlich quasi alle Fehler gemacht, die man machen kann, gefühlt. Ich war nicht bei Credit Suisse dabei. Da habe ich dann schon Lehrgeld bezahlt, weil ich war bei Wirecard dabei. Also ich habe da wirklich jenste Fettnäpfchen mitgenommen. Ich hatte auch oder habe immer noch russische ADRs, die ich jetzt einfach nicht mehr handeln kann. Also ich glaube, da habe ich schon auch Lehrgeld bezahlt. Zum Glück immer in einem Umfang halt, den man verschmerzen kann, weil daran habe ich mich immer gehalten, dass wenn ich einzelne Titel gekauft habe, dass das in einem Umfang war, wo ein Totalverlust verschmerzbar wäre.
Ja, bei den ADRs, da wird es dann nochmal spannend, ob man die, sollte es da zur Ruhe kommen, ob man die dann tatsächlich auch irgendwann wieder handeln kann.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Ja, und ich muss jetzt einfach abwarten, ich kann sowieso nichts machen.
Ja, schwierig, sehr gut. Drehen wir es ins Positive. Was würdest du als deinen größten Investmenterfolg bezeichnen?
Oh, das finde ich fast noch schwieriger, weil so in nackten Zahlen könnte ich jetzt irgendwelche Einzeltitel sagen, aber das sagt ja meist dann nicht so viel aus, weil dann muss man wieder schauen, wie viele Jahre war man dabei und da. Ich glaube, überhaupt anzufangen, weil ich finde es so eine krasse Persönlichkeitsentwicklung auch, was man lernt auf diesem Weg, was man über sich selbst lernt, was man über die Welt lernt, dass man die Welt danach mit ganz anderen Augen sieht, dass man viele Dinge einordnen kann, wirklich besser die Zusammenhänge versteht. Ich glaube, das ist ein unbezahlbares Learning.
Sehr gut. Und gelernt hast du unter anderem, wie quasi ist mal eine Frage, hast du da unter anderem zum Beispiel Bücher am Anfang gelesen und gibt es da eins, was du auch allen anderen weiterempfehlen würdest?
Ich habe sehr viele Podcasts gehört, YouTube geschaut, der Klassiker Finanzfluss. Kann aber dort auch noch sagen, für alle Schweizer gibt es etwas, das heißt Fintool. Die stellen auch nicht mehr alle Videos kostenlos zur Verfügung, aber es gibt doch sehr viele. Da spricht ein Finanzprofessor. Geschwindigkeit vielleicht auf 1,5 erhöhen, dann geht's. weil das ist so ein wenig der Appell, den ich hier habe. Immer ein wenig aufpassen. Es gibt Besonderheiten für die Schweiz und die werden halt in den deutschsprachigen Büchern oft nicht behandelt und dann kann das auch zu Verwirrung führen. Deshalb kann es vielleicht Sinn machen, jetzt für die Schweizerinnen und Schweizer, die zuhören, am Anfang wirklich ein Buch von einem Schweizer Verlag lesen. Da gibt es zum Beispiel im Beobachter einige oder auch die NZZ hat Bücher zum Thema Investieren und Finanzen rausgegeben. Das kann absolut Sinn machen, einfach, dass man schon mal die Schweizer Grundlagen kennt. Und danach fand ich wirklich das von Finanzfluss eigentlich ziemlich gut und auch das von Lisa Osada von Aktiengramm habe ich gerne gelesen.
Ja, auch natürlich eine Gästin hier im Podcast mal gewesen und natürlich kann man sich ja auch bei dir informieren. Die Domain hast du ja schon genannt, missfinance.ch ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt und kann man natürlich auch in deinen Podcast mal reinhören. Ja, machst da, glaube ich, ganz, ganz guten Job und klärst ganz gut auf.
Dankeschön. Ja, wenn jemand kostenlose Schweizerdeutsch-Lektionen will, auch unbedingt mal reinhören. Gibt sogar verschiedene Dialekte zu hören.
Sehr gut. Ja, für mich ist das wahrscheinlich nichts. Ich verstehe da nur Spanisch. Und selbst Spanisch verstehe ich schon nicht gut, wie ich neulich im Kuba-Urlaub leider merken musste. Da muss man auch nochmal in die Werkbank. Aber vielleicht erstmal an dieser Stelle vielen lieben Dank, dass du mich hier Rede und Antwort gestellt hast und gestanden hast. Hat mir großen Spaß gemacht, war mal ein ganz interessanter, kleiner, erster Einblick in den Schweizer Markt. Wie gesagt, wer da mehr möchte, kann entweder gerne mal in den Kommentaren schreiben oder eine E-Mail an uns schreiben, dass man da gerne mehr von uns möchte und sonst natürlich bei dir vorbeischaut. Ja, vielen Dank erstmal an der Stelle und ich würde dir das letzte Wort des Podcasts überlassen.
Oh Gott, also zuerst mal vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein durfte und ein wenig Einblick geben durfte. Ich glaube wirklich, das große Schlusswort ist einfach weitermachen. Und was mir so ein Tipp ist, den ich so simpel finde und so schwierig finde, trotzdem umzusetzen, ist Notizen machen. Also das kann ich vielleicht noch so als letzten Appell mitgeben. So oft wünschte ich mir, ich hätte noch mehr von meinen Gedanken, die ich mir gemacht habe, als ich eine Aktie damals, jetzt schon einige Jahre her ist, gekauft habe. Und ich wünschte mir, was ich mir zum Business Case überlegt habe, was ich mir zum Ausblick genauer überlegt habe. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon, so viele Notizen wie möglich zu machen. Aber das muss ich erst lernen, jetzt, wo ich wünschte, ich hätte sie.
Das ist sehr gut. Vielen Dank dir und bis dann. Ciao, ciao.
Danke, tschüss.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.